Der Predigtext ist noch einmal Hebräer 11, Verse 32 bis 34, wo wir die letzten Glaubenshelden in dem Kapitel beschrieben sehen. Der heutige Glaubensheld ist David. Wir denken heute darüber nach, zu glauben wie David. Und dazu lesen wir die Verse 32 bis 34 in Hebräer 11. Und das ist Gottes Wort. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken für dein Wort und danken, dass du zu uns sprechen wirst und dass du uns stärken willst in unserem Glauben. Herr, hilf, dass wir mit offenen Herzen und Bereitschaft zum Gehorsam hören können. Öffne du auch meine Lippen, dass sie deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Wenn ich, so wie der Schreiber hier im Hebräerbrief, wenn ich im Alten Testament nach Vorbildern suchen müsste, Vorbilder für den Glauben, so wie er hier geschrieben hat, solche Vorbilder, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, der Schärfe des Schwertes entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampf stark wurden, der fremden Heere zurücktrieben, ja, dann würde ich sicher als einen der Ersten an David denken. David war so ein Mann, auf den eben diese Dinge, die hier beschrieben sind, zutrafen, auf jeden Fall. Und so wundert es mich eigentlich, dass der Schreiber des Briefes erst jetzt hier auf David kommt, eigentlich fast am Schluss von all diesen Namen, die er erwähnt. David ist doch einer der Größten überhaupt im Alten Testament. David ist der Größte aller Könige, die es gegeben hat. Er ist einer der größten Propheten, die es gegeben hat. Viel vom Wort Gottes handelt von ihm und er hat auch selber vieles geschrieben, das wir als Wort Gottes heute haben. Er hat die meisten der Psalmen geschrieben, mit denen wir auch Gott anbeten. Er ist als der Hirtenkönig, ist er eines der wichtigsten Vorbilder des Herrn Jesus, einer der wichtigsten seiner Vorläufer. Jesus wird im Neuen Testament ja öfter der Sohn Davids genannt. Also wir können kaum die Bedeutung von David im Alten Testament überschätzen. Wenn wir nun David als Vorbild des Glaubens, Vorbild für unseren Glauben nehmen sollten, dann haben wir eine so große Auswahl an Beispielen im Alten Testament, dass ich eine ganze Reihe von Predigten halten könnte. Haben wir ja auch einmal getan vor ein paar Jahren. Wir haben auf das Leben Davids geschaut und haben ihn so als Vorbild genommen für unser Leben im Glauben, in der Nachfolge. Und ich werde es jetzt für diese Reihe bei einer Predigt belassen. Und ich habe dafür ein Beispiel gewählt, das aus der Jugend von David stammt. Das war eigentlich noch am Anfang seines Wirkens, aus der Zeit, noch bevor David König in Israel wurde. Es ist vielleicht auch das berühmteste Beispiel. Es ist das Beispiel von seinem Sieg über den Riesen Goliath, das wir eben auch vorher in der Schriftlesung gelesen haben. Wir werden sehen, wie David in diesem Zusammenhang nicht nur einen, sondern eine ganze Reihe von Riesen zu bekämpfen hatte, bevor er dem Riesen Goliath gegenüber stand schließlich. Bevor David dem Riesen Goliath gegenüberstand, hat Gott ihn für diesen historischen Glaubenskampf ausgerüstet und vorbereitet. Das ist etwas, was der Herr immer tut. Er stellt uns nicht in Lebenssituationen hinein, die uns dann überfordern, weil wir nicht einen genügend großen Glauben haben. Er bereitet uns zuerst vor. Er bereitet uns vor durch kleinere Herausforderungen und Prüfungen, damit wir dann später in den größeren Aufgaben und in den großen Kämpfen bestehen können. Er fordert nicht mehr, als wir durch den Glauben, den er in uns wachsen lässt, bewältigen können. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, da schreibt der Apostel Paulus: Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. So hat er zum Beispiel auch Mose vor David und viele andere hat er vorbereitet. Mose hat er so vorbereitet, indem er ihn 40 Jahre lang in der Wüste Schafe hüten ließ, bevor Mose berufen wurde, dem Pharao gegenüberzutreten und sein, also Gottes Volk aus Ägypten zu führen. Musste er zuerst im Kleineren üben. Und darum musste er da in die Wüste fliehen und Schafe hüten, 40 Jahre lang. Mose wollte ja zuerst aus eigener Kraft in Ägypten da Gerechtigkeit herstellen. Und da ließ ihn der Herr ihm das nicht gelingen. Und er ließ ihn zuerst in die Einsamkeit der Wüste gehen und dort lernen, auf Gott zu vertrauen. Auf Gottes Kraft zu vertrauen, nicht auf seine eigene. Und so sollte auch David zuerst im Kleinen lernen. In der Einsamkeit sollte er die Schafe seines Vaters weiden. Und dort wurde er vorbereitet, um später der große Hirtenkönig zu sein, der im Glauben große Siege vollbringt. Und wir fragen uns, was können wir darüber erfahren, wie David dort in der Einsamkeit seinen Glauben lebt, als er ein Hirte war, wahrscheinlich einige Jahre einfach Schafe gehütet hat für seinen Vater, allein. Ein erstes ist, dass er treu war in der Aufgabe, die ihm gegeben wurde. Er hütete die Schafe seines Vaters. Und das tat er offenbar allein und auch ohne besondere Beachtung seiner Angehörigen. Er war nicht ein geachteter junger Mann, der gerühmt wurde, weil er die Schafe seines Vaters hütete. Als der Prophet Samuel seinem Vater Isai sagte, dass er unter seinen Söhnen einen zum König salben möchte, da rief Isai alle seine Söhne zusammen, 7 Brüder. Wer von ihnen sollte wohl König werden? David war nicht dabei, der wurde nicht dazu gerufen. Er war allein auf der Weide bei dem Schafen. Er wurde als so unbedeutend gesehen, dass niemand auf die Idee kam, das könnte ja auch der Auserwählte sein, der König wird. Nein. Und so ist es, der treue Glaubende, der braucht keine besondere Beachtung, um seinen Dienst treu zu tun. Auch wenn dieser nicht sehr bedeutend scheint und nicht groß geachtet wird, Er, der Glaubende, ist den Menschen treu, weil er seine Aufgabe aus Gottes Hand nimmt und zuerst ihm treu sein will. Davids Treue ist auch darin sichtbar, wie er seinen Dienst tat. Der Herr Jesus vergleicht einmal in Johannes 10 treue und untreue Hirten auf folgende Weise. Er sagt, wer ein Mietling ist und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. David erzählt später darüber, dass er sein Leben einsetzte für die Schafe seines Vaters, um sie vor Löwen und Bären zu retten. Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. Ja, er lief einem einzelnen Schaf nach. Er hätte auch sagen können, ja, das ist nicht meine Sache, das Schaf, das wird jetzt halt genommen von dem Bären oder Löwen. Ich möchte mich nicht in Gefahr bringen. Nein, David war so treu, dass er sein Leben einsetzte. David lernt in dieser Zeit als Hirte seinen Glauben in Treue zu leben. Und er lernt seinen Gott als seinen Hirten zu sehen. Und ich bin sicher, dass er schon in dieser Zeit, als er da Hirte war bei den Schafen, dass er da schon einige seiner Gebete in poetische Form brachte. Der Psalm 23 stammt sicher aus seiner Zeit als Hirte, wie er da sich als Schaf des Herrn, des großen Hirten, sieht und beschreibt. Als er dem König Saul dann empfohlen wurde, dass er der Mann sein könnte, der dem König Musik spielt und damit seinen bösen Geist vertreibt, der den Saul geängstigt und geplagt hat, da war David schon als Dichter und Sänger bekannt. David lebte in seiner Hirtenzeit seinen Glauben im Gebet. Und das Gebet trug ihn durch seine einsame Zeit auf den Weiden, fern von zu Hause und ohne die Achtung seiner Familie. Als Saul dann befahl, man solle jemanden suchen, der musizieren kann, da wurde ihm David empfohlen von einem seiner Männer und der beschreibt David folgendermaßen. Siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf, des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Ja, der Herr ist mit ihm. Das ragt hier heraus aus der Beschreibung. Sauls Knecht beschreibt noch andere Eigenschaften von David. Er sagt, er ist ein guter Musiker, er ist tapfer, er kann kämpfen und er kann gut reden und er sieht auch gut aus. Diese Eigenschaften, die er hier von David sagt, das sind Eigenschaften, die wir eigentlich auch gern hätten, oder? Dass wir gut musizieren können, dass wir stark sind, dass wir gut reden können, dass wir gut aussehen. Aber im Fall von David, da war vor allem eines wichtig, dass es heißt, der Herr ist mit ihm. All die anderen Dinge, die werden ihm dann nicht helfen, wenn er Goliath gegenübersteht. Weil Goliath ist viel stärker als er und dass er gut Musik machen kann, gut reden kann und gut aussieht, das hilft ihm nicht gegen den Riesen. Da kommt es darauf an, dass er weiß, der Herr ist mit ihm. Und das sagt er auch. Und das ist das Fundament von Davids Glauben. Der Herr, mein Hirte, ist bei mir, ist mit mir. Und darum betet er im Psalm 23 auch: Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Im Tal des Todesschattens, da hilft uns keine der guten Eigenschaften, die David sonst noch hat, die wir auch haben mögen und die gut und nützlich sein können, wenn wir in der Welt leben. Nein, nur der Glaube, der sagt, der Herr ist in all dem mit mir. Das hilft im Tal der Todesschatten. Und diesen Glauben, den Gott ihm geschenkt hat, den lebt er in der Treue im Kleinen. Und darum war er der Mann nach dem Herzen Gottes, den er für größere Aufgaben und Herausforderungen zubereitete. Darum ließ der Herr ihn zum König über Israel salben. Und mit dieser Salbung wurde er dann auch an den Hof Sauls gesandt. Noch nicht als König, sondern erst einmal in der bescheidenen Aufgabe als tröstenden Sänger für den König. Nun, bevor Davids Glaube als Sieg über den Unglauben hervorstrahlt, indem er durch Gottes Kraft den Riesen Goliath besiegt, muss er im Glauben einige andere Riesen überwinden. Der junge David steht mehreren Riesen des Unglaubens gegenüber, die ihn entmutigen wollen. Goliath ist der Repräsentant, oder hier steht er da als das Haupt, als der Hauptkämpfer der ungläubigen Nation. Er steht für diese ungläubige Nation, die dem Volk Gottes den Krieg erklärt hat. Er ist der Hauptriese, der sozusagen weitere Riesen geboren hat, hervorgebracht hat. Und der erste dieser weiteren Riesen ist die hoffnungslose Nation Israel. Das war ein Riese für David, den er zu überwinden hatte. Die Israeliten sind hoffnungslos und kraftlos, weil sie aufgehört haben, auf ihren Gott zu hören und ihm zu vertrauen. Darum haben sie auch alle Hoffnung und die Kraft verloren. Angeführt werden die Israeliten von Saul, dem König, der bereits von Gott verworfen war zu diesem Zeitpunkt, weil er ungehorsam war und nicht wie David aus Glauben lebte. Nachdem Goliath seine gottlosen und überheblichen Fluchworte über Israel ausgegossen hatte, waren sie wie erstarrt. Sie hatten keinen Mut mehr. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr, heißt es im 1. Samuel 17, Vers 11 und dann Vers 24. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Da ist nur noch Mutlosigkeit und Furcht. Das ist ein Riese, dem David gegenübersteht. Die Soldaten Israels, die im Kampf geübt und bewaffnet waren, waren starr vor Furcht und hatten keine Hoffnung mehr. David hingegen, unbewaffnet und ohne Kampferfahrung, ließ sich nicht so beeindrucken. Er sagte: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Was war der Unterschied zwischen David und den Soldaten Israels? Es war Davids Glaube, sein Vertrauen auf den Herrn. Der Glaube war Bestandteil seines Lebens, schon als Hirte auf der Weide, und er gab ihn nicht auf, nur weil die äußere Situation hier eine andere war und viel bedrohlicher war. Durch seine Perspektive des Glaubens sah er, dass Goliath nur ein Mensch ist. Auch wenn er so riesengroß war und so gepanzert und bewaffnet, er war nur ein Mensch. Und dieser Mensch steht dem lebendigen Gott gegenüber, den er mit seinen Verwünschungen herausgefordert hat. Durch den Glauben wusste David, und so schrieb er auch im Psalm 56, Vers 11, auf Gott vertraue ich, ich werde mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir tun? Auch wenn er riesengroß ist. Ein weiterer Riese, dem David gegenüberstand, waren seine ungläubigen Brüder. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass David etwas Gutes an diesen Ort des Kampfes und der Entmutigung bringen konnte. Sein ältester Bruder Eliab schnauzte ihn an und unterstellte ihm, dass er mit unlauteren Absichten hierher gekommen war. Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David. Und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens. Denn du bist ja nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen. David lässt sich nicht auf ein Gespräch ein mit dem ungläubigen Bruder. Er hört nicht auf die Stimme des Unglaubens, sondern hält an der Absicht seines Glaubens fest, Gottes Volk in der Kraft Gottes zu dienen. Auch wenn dieses Volk bereits aufgegeben hatte und nicht mehr erwartete, dass der Herr ihnen Hilfe senden würde. Für sie war die Macht und die Bedrohung der Welt größer geworden als Gottes Macht. Durch den Glauben hat David eine völlig andere Perspektive als die anderen Israeliten, die diesen Glauben offenbar jetzt verloren haben. In diesem Glauben geht David zu Saul und versetzt diesen in ungläubiges Staunen, indem er zu ihm sagt, ich werde hingehen und mit dem Philister kämpfen. Auch der König Saul, der früher sein Volk im Kampf gegen die Philister siegreich anführte, glaubte jetzt nicht mehr, dass dies noch einmal gelingen würde. Auch er wurde so für David zu einem Riesen des Unglaubens. Er wollte David sogar ausreden, den Kampf überhaupt zu versuchen. Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. David ließ sich vom Unglauben Sauls nicht beeindrucken. Im Gegensatz zu Saul besann er sich auf seine Erfahrungen der Hilfe Gottes in seinem Leben und hielt sie dem König vor. Wie wir schon gelesen haben, sagt er zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Der Herr wird mich retten, das sagt David, und der Herr wird nicht nur ihn retten, sondern durch ihn auch Israel. Saul hat den Herrn offenbar völlig vergessen. Er weist nur auf diese äußeren Umstände der Situation hin. Goliath ist ein kampferprobter Soldat, ein Drittel größer als du. Du bist ein Hirtenjunge ohne Kriegserfahrung. Aber der Glaube schaut über diese äußeren Verhältnisse hinaus und sieht auf das, was Gott tun kann. Und in diesem Glauben überwindet David den Riesen des Unglaubens. wie vollbringt er das? Und warum? Das Erste haben wir bereits erwähnt. Es ist seine Glaubenserfahrung, die er bereits hat. Seine Erfahrungen mit seinem Gott haben ihn gelehrt, dass sein Herr mit ihm ist. Und daran hält er fest. Und dazu hat er auch die Bestätigung erhalten, als der Prophet Samuel ihn in Gottes Namen mit Öl salbte. David hatte die Ausrüstung des Heiligen Geistes erhalten, der ihm den Glauben auch gestärkt und in vermehrtem Maß gegeben hat. Und daran hielt er fest, auch wenn es gegenüber seinen Brüdern oder gegenüber Saul nicht extra betonte. Davids Glaube an die Kraft Gottes, die auf ihm war, ließ ihn auch auf menschliche Mittel verzichten. Als Saul sah, dass er David nicht zurückhalten konnte, da wollte er ihm seine Rüstung geben, wenigstens. Wir müssen das uns einmal vor Augen halten. Saul, der nicht den Mut hatte, selber zu kämpfen, wollte David überzeugen, mit seinen Methoden in den Kampf zu gehen. Das ist irgendwie widersprüchlich, oder nicht? Aber David sieht schnell, dass er nicht den Kampf des Herrn mit den Mitteln der Ungläubigen kämpfen kann. Er geht mit dem, was er hat, womit er umgehen kann. Die Steine aus dem Bach, die sind als Waffe eigentlich nichts im Vergleich mit der Ausrüstung Goliaths. Aber David hat etwas, das Goliath nicht hat. Und das ist das Entscheidende. Nachdem er Goliaths Flüche gehört und seine furchterregende Bewaffnung gesehen hat, geht er ihm trotz allem entgegen. Und er sagt, du kommst zu mir mit Schwert und Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Und er überwindet den Riesen des Unglaubens, von dem alle anderen so zittern, mit dem Wissen, dass er für Gottes Sache kämpft und dass er darum nicht verlieren kann. Ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen. Der Glaube Davids macht einen ganz deutlichen Kontrast zum Unglauben der Kleingläubigen der Welt und der übrigen Israeliten. Er braucht keine beeindruckende Gestalt zu sein. Er ist ein Hirte, von seinen Brüdern unbeachtet. Er hat keine Ausbildung und keine Ausrüstung als Soldat. Er hat keine Anerkennung bei den Großen, wie dem König Saul. Aber er lebt mit dem Herrn. Er hat sein Wort, seine Verheißungen und er hat die Salbung Gottes. Und er hat gelernt, zuerst in der Einsamkeit und in den Schwierigkeiten des einfachen und normalen Lebens auf seinen Herrn zu vertrauen. Er weiß, dass Menschen nur Menschen sind. Wenn Gott es nicht will, werden sie ihm und seinem Glauben nichts anhaben können. Mit einem solchen Glauben, mit einem solchen Gottvertrauen möchte ich auch leben. Wie können wir einen solchen Glauben haben wie David? Einmal mehr schauen wir einige Verse weiter im Hebräerbrief, Kapitel 12, ganz am Anfang, wo uns gesagt wird, dass all diese Vorbilder im 11. Kapitel eine Wolke von Zeugen sind. Sie wollen nicht den Blick auf sich selbst lenken, diese Vorbilder, sondern sie wollen unseren Blick auf Christus lenken, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist in David schon vorabgebildet. Wie David beginnt der Sohn Gottes, als er in diese Welt kam? In der Niedrigkeit. Er ist von seinen Brüdern verachtet. Niemand traut ihm, den großen Goliath, den Satan, zu besiegen. aber er besiegt ihn endgültig am Kreuz auf Golgatha, so dass er seinem Volk nicht mehr wirklich schaden kann. Und wie Israel nach dem Tod Goliaths noch weiter gegen die Philister kämpfen musste, das mussten sie, so müssen auch wir noch kämpfen, solange wir in dieser Welt leben. Aber der Herr Jesus Christus hat den entscheidenden Sieg über den Feind bereits errungen. Der Rest, den wir noch zu kämpfen haben, das sind Rückzugskämpfe, Rückzugsgefechte des Satans. Wir folgen dem Herrn nach. Wir dienen ihm in dieser Welt noch in Niedrigkeit, oft verachtet in der Welt. Wir sind keine beeindruckenden Gestalten. Was in der Welt nichts gilt, das hat Gott erwählt. Aber wir sind gesalbt mit seinem Geist, der den Glauben wirkt, der die Welt überwindet. Und dieser Glaube, der uns geschenkt wurde, der wächst. Wie wächst er? Er wächst in der stetigen Beziehung mit dem Herrn und bringt entsprechend Frucht. Und so sagt uns der Herr: Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt das auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Amen.